hoffe ich, dass das auch.
Ich lege es mal so hin, oder? So dürfte das genau bei mir sein. Wenn es übrigens ein bisschen wenig Luft gibt, dann dürfen Sie gerne aufmachen, nicht dass mir hier auch noch in Wallung geratet. Noch dazu. Unser Thema heute: wechselhafte Jahre, die Zeit des Umbruchs gestalten. Keine Ahnung, wie es Ihnen so mit diesem Thema geht. Vielleicht ähnlich wie die Dame, so Tabuthema. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, das war eigentlich, weil ich aber vor allem mit Frauen zu tun habe. Und als ich dann Ende 40 gemerkt habe, ups, ja, also ich bin ja jetzt auch so in diesem Alter, da habe ich dann auch seltsame Feststellungen gemacht. Weil dann hat mir zum Beispiel eine Dame, die war Anfang 50, erklärt sie mir, Wechseljahre, Hanoi, da bin ich nur nicht drin, weil ich habe meine Tage ja noch. Und ich gucke sie so an und denke, okay, jetzt weiß ich auch nicht. Also wenn man das natürlich nur unter Wechseljahre versteht, dieses, dass hier die Regel vorbei ist, ja, dann muss man sich schon fragen, okay, wann betrifft es einen denn? Und überhaupt, Wechseljahre ist doch auch ein komisches Wort, oder? Was wechselt denn bitte schön? So wie die Dame vielleicht ihr Haut? Oder, eins ist schon sehr klar, von fruchtbar zu unfruchtbar, okay, aber ich meine, irgendwann reicht's auch. Aber wechsle ich womöglich, wenn wir gerade gehört haben, von schlank zu voll schlank? Oder von attraktiv zu unscheinbar? Man sagt ja immer, die Frau ab 50 ist unsichtbar. Also danke. Oder von beweglich zu behäbig. Oder von jung zu alt? Was wechselt denn bitte schön? Also ganz ehrlich, so ganz verheißungsvoll hört sich das nicht wirklich an, oder? Nee, nicht so arg. Nicht so sehr attraktiv zu all dem zu wechseln, was ich gerade jetzt hier so angesprochen habe. Also irgendwo der Verdacht, ist es womöglich so, dass die Wechseljahre ein Tor zum Alter darstellen? Oder womöglich der Lebensherbst beginnt. Mögen Sie der Herbst? Ja. Oh, echt? Okay. Schön. Ja, einige nicken. Ich mag nicht so arg. Weil ich finde immer, das hat was von Abschied. Da müssen wir uns verabschieden von den schönen langen Tagen, wo so warm draußen ist, schön draußen sitzen, spazieren, Natur und. Das ist die eine Seite, der Abschied. Die andere Seite aber ist, dass das die Zeit ist, die Zeit der Ernte. Und der Keller nie so voll ist wie im Herbst, oder? Es ist eine Zeit der Fülle, wo man echt aus dem Vollen ausschöpfen könnt und dürft. Also zwei Seiten der Wechseljahre. Zwei Ebenen der Wechseljahre. Und da geht es heute Mittag auch so ein bisschen drum. Um zwei Ebenen, das heißt, im ersten Teil, da werden wir uns so ein bisschen die körperliche Seite auch miteinander angucken. Die Frau seit jeher betrifft, also da, ja, da kommen wir einfach rein in diese Zeit. Die zweite Ebene, und da wird es im zweiten Teil dann heute im Seminar drum gehen, da geht es um den inneren Mensch, um die innere Veränderung so im seelischen Bereich, was sich da bei uns tut. Und ich würde mir wünschen, dass dieser Mittag dazu beiträgt, dass Sie aus dem Seminar gehen und sagen, okay, es ist kein Abstieg, die zweite Lebenshälfte, sondern da ist wirklich auch eine Chance drin. Das heißt, so ein bisschen ein Perspektivwechsel, dass mir nicht immer wehmütig in die Vergangenheit guckt. Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Aber das stelle ich schon auch immer wieder fest, dass man so ein bisschen wehmütig zurückguckt. Also erlebe ich jetzt gerade bei meinen Töchtern, mit was die konfrontiert sind. Die haben ja beide jeweils zwei Kinder und meine Jüngste, die ist echt auch gut dabei gerade, sehr gestresst mit ihren zwei Kindern und eigentlich schon, Betonung auf eigentlich, glückliche Mama. Aber dann kriegt sie immer wieder von gutmeinende ältere Dame, also mit ältere Dame meine ich jetzt mein Alter, zu hören: Du, nutzt die Zeit, es ist so schön. Das ist einfach die beste Zeit, du musst das ausnutzen. Und mein Jüngste dann sagt dann manchmal: Oh Mama, ja, weil ich komme ja so undankbar vor, aber oh, sie ist einfach nur gerade froh, wenn es vielleicht irgendwann vorbei ist. Also dieses so im Vergangenen zu hängen und zu sagen: Oh, wie war das schön? Ja, es war schön, aber nicht dran hängen bleiben. Es hat nämlich auch echt andere Seite, Kind. Ich bin heute dankbar und denke: Okay, Kinder kriege ich was für die jüngere Jahre. Ich brauche das nicht mehr, ehrlich. Ja. Perspektivwechsel heute Mittag auch Richtung Zukunft zu gucken. Und weil das Alte, die Vergangenheit, die können wir ja gar nicht gestalten, oder? Die ist gelebt. Aber die Zukunft, die können wir sehr wohl gestalten. Und da haben wir doch, wir Wechselfrauen, noch einiges vor uns an Zukunft. Die körperliche Ebene, jetzt erstmal. Wer verbindet ja, so wie ich das gerade vorher gesagt habe, gell? Die meisten Wechseljahre bin ich da schon drin. Ich habe doch nur meine Tage. Keine Ahnung. Wohl wahrscheinlich nicht. Aber schade, ich hätte so gerne einen Test mitgebracht, den sie hätte dann auch mitnehmen können, wo man so ein bisschen mal gucken kann, bin ich schon drin und wenn ja, wie weit. Aber man durfte, also es gibt ein Handout, aber das hat mir nicht drauf gepasst. Aber vielleicht nach dem Mittag wissen Sie trotzdem so ein bisschen, wo Sie sich befinden. Es ist nicht nur die, auch Menno, die Menopause, also nicht nur dieses Wegbleiben der Regel, das mit der Wechseljahre ist. Das markanteste Zeichen, ja. Aber wie ist denn das so mit der Wechseljahre? Sie sehen hier eine ganz weite Zeitspanne, gell? Das sind 20 Jahre aufzeichnet. Also schon ganz schön enorm. Und wenn mich jetzt so im Vorfeld haben mich ein paar gefragt und gesagt: also jetzt weiß ich auch nicht, ist das Thema schon was für mich? Und dann habe ich gesagt: Ja, wie alt sind Sie denn? Und dann, also ich habe gesagt, naja, so 40 plus ist das tatsächlich schon ein Thema für manche, tatsächlich auch schon mit Ende 30. Weil die Wechseljahre ist weit mehr wie dieses Ausbleiben der Regel. Die Prämenopause, das ist tatsächlich bald schon nach dem 40. Geburtstag, dass sich da etwas in uns verändert. Merken wir aber erstmal oft überhaupt nicht. Wenn Sie jeden Morgen zur gleichen Zeit vorm Aufstehen Ihre Temperatur messen würden, dann würde sie aber feststellen, dass Sie immer öfters Zyklen haben ohne Eisprung. Also dass kein Eisprung mehr stattfindet. Einfach aufgrund des ja, dass der angelegte Eizellenvorrat sich langsam dem Ende zuneigt. Und nur mal so geschwind in den medizinischen Bereich rein: Wenn kein Eisprung stattfindet, dann wird auch kein Progesteron, das ist das andere Fruchtbarkeitshormon, der Gegenspieler sozusagen von Östrogen, nicht ausgeschüttet. Und es kommt dann zu einem hormonellen Ungleichgewicht. Und das wiederum bringt so die Stabilität des weiblichen Zykluses langsam, aber sicher ins Schwanken, ins Ungleichgewicht. Aber wie gesagt, da merkt man mal nur erstmal in dieser Phase nicht viel davon. Diese klassischen Symptome, auf die ich gleich auch noch komme, sind in dieser Phase noch nicht so ausgeprägt. Schwanger werden kann man auch noch sehr gut in dieser Phase. Also, ich denke, wir kennen viele Mamis, die so mit zwischen 40 und 45 noch Kinder gekriegt haben, oder? Ja, also, das ist durchaus noch gut möglich. In der Perimenopause, das ist der rote Bereich, da sieht es schon ein bisschen anders aus. Da Das ist so das sind die Jahre so unmittelbar um den Wechsel herum, so 2, 3, 4 Jahre vor der eigentlichen Menopause. Und da sind dann auch die Beschwerden, die kommen dann, ja, also das ist dann die Zeit, wo so dieses Typische einen manchmal überfällt. Aber wie gesagt, da gehen wir gleich nachher noch drauf ein. Diese Jahre übrigens vor der eigentlichen Menopause, man sollte sich nicht zu sehr in Sicherheit wähnen. Es gibt tatsächlich, obwohl es schon also eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit ist, und trotzdem gibt es da tatsächlich noch so manche Überraschung. Bekanntestes Beispiel, 2010 durch die Regenbogenpresse gegeistert. Wissen Sie wer? Mit 54 Jahren? Gianna Nannini. Ungewollt schwanger geworden. Also ja, einfach so. Und mit 55 hat sie dann ihre Tochter geboren. Selten, wirklich selten, aber es zeigt uns, bis zur tatsächlichen Menopause, das ist dann jetzt dieser lila Pfeil, können Überraschungen später tatsächlich auch noch möglich sein. Die Menopause, die lässt sich nur im Nachhinein ganz sicher bestimmen. Das ist natürlich doof, gell? Und zwar erst nach dem Ausbleiben, also wenn ein Jahr die Regel ausgeblieben ist, dann kann man davon ausgehen, dass die Menopause tatsächlich, dass sie in der Menopause sind. Das gilt für Frauen 50 plus. Für Frauen 50 minus ist es aber leider so, dass sie 2 Jahre warten solltet. Ja, was wissen Sie, wann so in Mitteleuropa das durchschnittliche Alter ist? Für die Menopause haben Sie eine Idee? 52 Jahre ist der mitteleuropäische Durchschnitt. Also, die Tür ist auf, aber ich nehme an, dass kein Mann draußen sitzt. Nein? Okay, dann verrate ich es. Ich bin auch 52 und also noch mitten drin. Ja, ich bin da auch noch mitten im Geschehen. Nach dieser Zeit dann kommt die Postmenopause. Das ist dieser hellblaue Bereich. Da kommt es dann langsam, aber sicher zu einem Ausgleich des inneren und äußeren Geschehens. So 1 bis 2 Jahre nach der Menopause kehrt allmählich Ruhe ein. Und man kann so sagen, dass spätestens Anfang, Mitte 60 ein. Oh, oh nein! Authentisch. Okay, ja, also spätestens Anfang, Mitte 60 soll wohl auf jetzt niedrigerem Niveau es ein hormonelles Gleichgewicht gäbe, mit dem sich's anscheinend gut leben lässt. Also so wurde es mir gesagt, aber ich kann es jetzt auch noch nicht aus eigener Erfahrung sagen. Bei mir ist auch nur dieses, oh, ja. Ein langer Zeitabschnitt. Gell? Das heißt, hier könnte es noch viel voller sein, wenn man uns den Frauentag anguckt und die Frauen, die da sind. ja, übrigens weltweit betrachtet ist es tatsächlich so, dass es als zwar sehr früh natürlich, aber nicht als krankhaft gilt, wenn eine Frau mit 38 in die Menopause kommt. Und das gibt es durchaus auch normal. Ist es, wenn eine Frau Ende 50 in die Menopause kommt? Also dieser Zeitabschnitt, der ist enorm. Bis es allerdings soweit ist. Ja. erlebt etliche Altersgenossinnen infolge dieser hormonellen Unausgewogenheit in der Perimenopause, also das ist diese rote Phase, ja. Diese hitzigen Momente, so dieses, ja, diesen Flash, ich hoffe, dass es Ihnen jetzt nicht so danach ist. Wir haben immerhin auch die Türe auf. Also das kann tagsüber sein, dass man plötzlich wie so ein junges Mädle hier in knallrote Wangen dasteht, oft auch in den doofsten Momenten. Und dann wirklich mit Schweißperlen hier sich den Schal von sich wirft. Ja, aber das kann genauso nachts durchaus vorkommen. Also, ja, so aus meinem Nähkästle geplaudert. Am Anfang fand mein Mann es vielleicht ein bisschen seltsam, mein neuer Look, mit dem ich ins Bett gegangen bin. Ich habe. Und bei mir hat es tatsächlich auch schon mit, ich glaube, ich war 3, 44, als das nachts bei mir angefangen hat, obwohl ich jetzt auch noch nicht ganz durch bin. Auf jeden Fall habe ich mir angewöhnt, ich habe mir nur noch ein kurzärmeliges Nachthemd anzogen, aber ich habe ja abends gefroren wie ein Schneider. Drauf eine Fleecejacke, eine Jogginghose, Strümpf und mein Halstuch. Nachts, dann irgendwann, völlig schweißgebadet, habe ich alles von mir geschmissen und morgens war dann ein Häufle in meinem Bett mit dieser Klamotte. Ja, also schon blöd, ja. Ist wirklich echt. Und da kann man nur sagen, wenn es immer noch nicht vorbei ist, jawohl. Aber auch ziemlich, naja, Hitzewallungen finde ich, wenn man dann wieder einschlafen kann, das geht ja noch, gell? Aber viele von uns leidet auch unter echten Schlafstörungen. Dass sie eigentlich todmüde sind, ins Bett gehen und denken, boah, also heute, ich bin so K.O. und fertig, ich kann bestimmt schlafen. Und dann? Halbe Stunde, Stunde, anderthalb Stunde, 2 Stunden und es geht gar nichts. Glocke wach. Oder auch in der Nacht. Also, dass sie zwar einschlafen, aber plötzlich nachts aufwacht, topfit sind und nicht mehr schlafen können. Und das ist wirklich ärgerlich, weil da merkt man dann mal, weil ich meine, gut, wenn man ein Mittagsschläfchen machen kann, ist das vielleicht noch zu ertragen. Aber wenn man aber diese Möglichkeit nicht hat und leistungsfähig sein muss, dann ist das echt heftig, richtig heftig. Auch Stimmungsschwankungen sind in dieser Phase durchaus, da muss man jetzt nicht hier ein Leben lang unter depressive Verstimmungen oder eine Neigung zur Depression haben, sondern es kann tatsächlich einfach sein, dass man weiß nicht mal warum. Und trotzdem ist irgendwie Sand im Getriebe und man, ja, eine traurige Grundstimmung, ohne dass was vorgefallen ist. Oder dann auch wieder zu himmelhoch jauchzend. Das, ja, das kann tatsächlich auch dazu gehören. Das Nervenkostüm wird etwas, ist etwas anders gekleidet. Drücke ich es mal so aus. Also es kann einfach dünner werden. Oder auch der Eindruck, dass unser bisher verlässliches Kurzzeitgedächtnis sich seltsamerweise plötzlich einem Schweizer Käse ähnelt. Kennen Sie das? Ja, sie laufen in den Keller, wissen genau, was sie wollen. Da stehen sie vor dem Regal und denken, warum bin ich im Keller? Also, ich sag manchmal, ich habe noch keinen Honig im Kopf. Das ist noch nicht, aber gehörige Löcher und da fliegt manches durch. Ich darf Sie beruhigen. Mit ganz, ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit leiden Sie nicht an einer frühen Form von Alzheimer, sondern einfach an der Wechseljahre. Das ist schon mal gut, gell? Das hat auch seine positive Seite. Ja, aber auch das, was Sigrid so nett uns gesagt hat. Es war, ja, wir konnten nur milde lächeln, wo ist sie eigentlich? Also, ich kann toll kaschieren. Sigrid, wir kommen alle zu dir, okay? Wenn es so funktioniert. Ja, aber. Naja, einfach dieses, so das Gefühl oder unsere Garderobe, sie bestätigt uns, dass wir figürlich irgendwie aus der Form geraten und unser bisher sanft nach innen geschwungene Taille sich irgendwie immer mehr nach außen wölbt durch irgendwelche Speckröllchen, die sich da ansammeln. Studien sagen übrigens, dass Frauen im Durchschnitt zwischen 4 und 8 Kilo zunehmend in diesen Jahren. Das ist ein Durchschnitt. Also ganz ehrlich, ich wäre mit 4 Kilo zufrieden. Nein, viel ist gar nichts. Also, jetzt habe ich schon wieder so ein Nähkästchen geplaudert. Ich habe heute 10 Kilo mehr als noch 5 Jahre bei der Hochzeit meiner jüngsten Tochter. Ist sehr ärgerlich. Aber das heißt, manche nehmen gar nicht zu und andere dafür 10, 20 Kilo. Und noch weitere Dinge, die uns ärgern können. Es gibt Damen, die beschreiben, dass ihr Haupthaar ähnlich sich verflüchtigt wie bei ihrem Mann Opa. Also dass da einfach auch es schütterer wird. Und seltsamerweise an Stelle, wo bisher nie ein Haar wachsen ist, sie diese Haare plötzlich finden und antreffen. Also auch trockene Haut, Schleimhäute sind oft in Mitleidenschaft gezogen, also auch Scheidetrockenheit. Blasen, Schwäche, Harnwegsinfekte können tatsächlich vermehrt auftreten in dieser Zeit. Und auch der Beckenboden, einfach der wird lockerer, das wird weicher und da verändert sich einfach was. Auch Muskel- und Gelenkbeschwerden. Manche haben das Empfinden, immer wie so Muskelkater zu haben, obwohl sie jetzt gar nicht hier so sportlich voll aktiv waren. Und trotzdem, oder auch die Osteoporose, auch so eine Sache, gell, die oftmals anfängt in diesem Alter. Ja, also Sie sehen, eine unheimliche Palette. Ein Szenario, das ich gerade beschrieben habe, da kann man sich jetzt fragen, wie kommt denn das? Wie kommt denn das zum Beispiel, dass ich oder dass jemand von Ihnen das Gefühl hat, boah, mir macht das echt zu schaffen und meine Freundin, die geht da fröhlich hüpfen durch die Wechseljahre und ich spüre gar nichts. Gehe ich nachher noch geschwind drauf ein, da gibt es Zusammenhänge. Aber man kann etwa sagen, ein Drittel der Frauen, die leidet wirklich in dieser Zeit. Und das hängt auch nicht zusammen, dass die vielleicht wehleidiger sind. Oder beseitigt auch. Was weiß ich, dass mit denen was nicht stimmt. Nein, es gibt Zusammenhänge. Ein mittleres Drittel, da würde ich sagen, gehöre ich so dazu, die merken sehr wohl, okay, ist einfach nämlich so, wie es war, aber der Alltag ist nicht so groß in Mitleidenschaft gezogen. Also ist okay, irgendwie. Und ein Drittel, wenn Sie dazu gehören, dann haben Sie das Goldene losgezogen, die haben gar nichts.
Die sind gar nicht da. Das
sind die, die dann unsichtbar geworden sind. Ja. Mit was hängt denn das zusammen? Man hat herausgefunden, dass es da tatsächlich wohl einen genetischen Zusammenhang gibt. Also, heißt, wenn die Mutter sehr stark betroffen war, dann kann man davon ausgehen, oder das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man selber nicht einfach nur durch die Wechseljahre hüpft, ist dann eher so, also das so zu erleben wie die Mutter. Muss nicht sein, aber ist halt doch eben eine Tendenz feststellbar. Auch vom Alter her. Wenn die Mutter mit 40 in die Wechseljahre kam, dann ist gute Töchter anzuraten, nicht zu lange mit der Familienplanung zu warten. Einfach, weil es da auch Zusammenhänge zu geben scheint. Auch die ethnologische Herkunft übrigens spielt eine Rolle. Also in Gesellschaften, wo Frauen mit zunehmendem Alter so einen Statuszuwachs erleben dürfen, also wo es noch so ist, dass der Rat der Älteren als weise und als gefragt gilt, da sind Wechseljahrbeschwerden nicht so häufig und stark anzutreffen wie in Gesellschaften, so wie uns, da gehören wir dazu, diese westlich moderne Gesellschaft, wo so jung ist, hip. Ja, man hat jung zu sein, hier möglichst lang jugendlich zu sein, weil alt werde oder die Wechseljahre gelten so als Tor zum Alter und bitteschön, wer will denn alt sein? Hm? Wir wollen alle alt werden, aber alt sein? Nee, alt? Ja, wer will denn nur ein altes Sofa? Wer will denn ein altes Auto? Also, Sie verstehen? Das und das macht es auch etwas schwieriger, auch im Erleben dieser Wechseljahre. Schwangerschaften spielen auch eine Rolle. Also je mehr Zeit war, wo der Eizellenvorrat nicht geschwunden ist, also Schwangerschaft, Stillzeit, umso mehr geht es ein bisschen nach hinten. Heißt aber nicht, dass wir jetzt einfach 10 Kinder kriegen und dann kommen mit 70 in Wechseljahre. Funktioniert nicht. Kann ich sie gleich warnen, aber da sind wir eh schon drüber hinaus. Also, weil man ist, auch die Eizellen sind doch tatsächlich einem Alterungsprozess unterworfen. Ja, also das nur so eine Tendenz lässt sich da feststellen. Und noch etwas für uns, wo ein bisschen ein Speckle oft darüber hin. Das ist, wenn es zu viel wird, ist auch nichts. Aber so ein bisschen ist gar nicht so schlimm, weil in diese Fettzellen, da wird auf natürliche Weise auch Östrogen produziert. Und so kommt es, dass festgestellt wurde, dass ganz schlanke Frauen, also so ganz, wo kein Speckle da ist, dass die tendenziell früher in der Wechsel kommen, wie jetzt welche, wo einfach ein bisschen fülliger sind. Aber auch da Vorsicht. Das lässt sich ja auch nicht so ausreizen, weil dann kommt es wieder zu einem hormonellen Ungleichgewicht, wenn das zu viel wird, gell? Dann stimmt es da auch wieder nicht mehr. Und auch andere Dinge werden dann in Mitleidenschaft gezogen. Beweglichkeit und auch jetzt nicht aufzählen. Raucherinnen, Vegetarierinnen auch tendenziell etwas früher. Ja, das war jetzt unsere Bestandsaufnahme, gell? Aber was machen wir denn jetzt? Wenn Sie zu diesem stark betroffenen Drittel gehören sollten, dann ist vielleicht einfach auch mal eine Frage, ob Sie mit Ihrer Frauenärztin oder Frauenarzt mal Rücksprache halten möchten in Bezug auf eine Hormonersatztherapie. Es kann sein, dass damit tatsächlich einfach in sehr gutem Maß Abhilfe geschaffen werden kann. Und heutzutage ist es nicht mehr so, dass die Frauenärzte hier einfach nur mit Hormone schießen und da flächendeckend gleich mal alle hier Hormonersatztherapie verschreiben. Das war in der Generation meiner Mutter, die ist im 39er Jahrgang. Die hat gesagt, wieso? Wir haben alle Hormone genommen über Jahre. Das ist halt nicht mehr so, weil es gab Studien, wo man gemerkt hat, ups, halt, da muss man ganz deutlich das Nutzen vom Risiko abwägen. Aber bis 5 Jahre konnte man da keinen Nachteil entdecken. Nur was darüber hinausging, da wurde es problematisch. Aber wie gesagt, die Ärzte, die denen das sehr, also da sind die lange nicht mehr so einfach hier dabei. Trotzdem eine Frage, ob man das vielleicht mal mit dem Arzt anspricht, wenn es wirklich richtig einfach auch den Alltag in Mitleidenschaft zieht. Für die, die sagen, nö, also das will ich gar nicht, oder eigentlich geht's doch. Das Fünf-Säulen-Hilfsprogramm, das Sie hier an der Wand sehen. Natürliche Hilfen. Also wir sind dem durchaus nicht hilflos einfach nur ausgeliefert, sondern wir können etwas tun. Dieses Fünf-Säulen-Hilfsprogramm, es basiert auf Sebastian Kneipps ganzheitlichem Konzept, das nicht wie ursprünglich konzipiert zur Vorbeugung und Therapie von chronischen Erkrankungen sich eignet, sondern eben durch die erste Säule, die Sie hier sehen, die Heilpflanzen. Wenn man da Frauenkräuter nimmt, da kann man auch wirklich gut mit der Zeit abpuffern. Ich habe ein Handout mitgebracht. Liegt es schon hinter mir? Ich glaube nicht. Da müssen wir nachher gleich hinterlegen. Das dürfen Sie gerne mitnehmen. Da ist nämlich auf der linken Spalte, da sind alle Symptome und in der mittleren Spalte, da finden Sie die Frauenkräuter, die da speziell wirken. Auch wie sie zu nehmen sind, als Frischpflanzepräparat oder als Tee oder als auch Präparat, kann man auch in der Apotheke kaufen. Allerdings muss ich gleich vorwegschieben, dass es auch so ist wie bei einfach bei also es ist Gottes Hausapotheke. Und das ist nicht was, wo mir einwerfet und juppie, hallo, alles gut, sondern das ist was, wo mit Faktor Zeit einfach auch arbeitet. Sie solltet mindestens 4 Wochen, besser 6 Wochen, das einfach mal ganz konsequent machen. Und dann kommt so eine Wirkung zum Tragen. Also nicht hier mal ein paar Tage und sage, ach so, nichts, das hilft eh nichts. Ja, nee, wer schon mal mit gegen depressive Verstimmungen mit Naturmedikamente gearbeitet hat oder auch mit Baldrian und solche Dinge, der weiß, dass da Faktor Zeit wirklich der Tragende ist. Und eben auch hier. Auch bei der weiteren Säule. Die zweite Säule, die Säule der Bewegung, das haben wir ja halt magisch wieder umgekehrt, gell? Das ist eine Herausforderung, oder? Ja, finde ich auch. Also, bin da leider auch nicht ganz so gut dabei, aber sich das vor Augen malen, wenn wir uns fit und beweglich halten. Damit halten wir auch unseren Kreislauf und alles damit in Schwung. Es geht nicht darum, dass Sie jetzt heimgehen und sagen, ach du liebe Zeit, was soll ich mir jetzt für Sportart zulegen? Weiß ich nicht, macht mir eh alles keinen so Spaß und Zeit habe ich sowieso gar nicht. Sondern es geht darum, wie können Sie Bewegung in Ihren Alltag integrieren? Und das ist manchmal einfacher, wie man denkt. Manche von Ihnen wurden heute Morgen vielleicht sogar genötigt, indem Sie ziemlich weit wegparken mussten. Das ist was, das kann man sich sogar angewöhnen. Immer die Parkplätze nicht vorm Loch, sondern lieber ziemlich weit weg und dann hat man schon einen kleinen Spaziergang. Keine Aufzüge mehr benutzen, nur noch Treppe. Oder was ich mir jetzt angewöhnt habe, also jetzt muss ich da mal ein bisschen auspacken, ich habe immer einen Schrittzähler. Mir gerade, also ja, das mache ich jetzt wieder seit Anfang des Jahres, ich gebe zu. Das war ein guter Vorsatz, den ich bis gerade noch einhalte. Er motiviert mich unheimlich. Ich habe jetzt heute nur nicht mal 3000, das ist echt nicht viel. Aber ja, hier kann man nicht so gut Schritte sammeln. 10.000. Wäre das, was eigentlich hier empfohlen ist, unten 8.000 ist auch schon gut. Aber es hilft so ein bisschen, eine Vorstellung zu kriegen. Wie ist denn so bei mir? Wie kann ich mehr in Bewegung kommen? Die dritte Säule, die Ernährung. Da müsste ich jetzt vielleicht Sigrid vorbitten, da können Sie mir vielleicht eher. Ja, weil ich habe selber Probleme mit der Ernährung. Also ich bin einfach ein Genießer. Ich liebe das und ich bin immer im Kampf mit meinen Pfunden. Aber schon eine ausgewogene Vollwerternährung mit unverarbeiteten Lebensmitteln. Also das heißt, nicht das Dosenfutter nehmen oder ja, sondern eben dann selber schnibbeln. Oder wenn, dann tiefgefroren, aber nicht schon verarbeitet als fertiges Menü, sondern ja, zum Anbraten dann. 3 Portionen Gemüse. Immer eine Handvoll ist eine Portion, 2 Portionen Obst, kaltgepresste Öle, Samer, Saaten, diese ganzen Dinge. Und die vierte Säule, Wasser steht da. Das ist jetzt nicht das Wasser von uns heute Morgen und wo ich jetzt gerade mal geschwind hier brauche, das auch. Viel trinken ist gut. Prost, ja. Nein, mit diesem Wasser hier, mit dieser Säule sind die klassischen Wasseranwendungen von Kneipp gemeint. Dieses Wasserträger, Wechseldusche, es gibt aber auch aufsteigende Güsse und so weiter, super tolle Anleitungen im Internet. Und nicht zu verachten, wissen Sie, was bei diesen Dingen passiert? Das ist nämlich der Clou dabei. Mit diesen Güssen. Da kommt unser Organismus, wird ähnlich stimuliert wie mit dem Östrogen. Das Östrogen ist das Hormon, also das, wo leider halt hier wird, gell? Aber es ist ein stimulierendes Hormon, das überall in unserem Körper sind Andockstellen, in alle Organe für dieses Östrogen. Das zeigt auch, weshalb wir in alle Or also mit, auf dieser Bandbreite reagieren. Und wenn es hier einen Mangel gibt, dann werden die Organe über den Effekt des Stimulans durch diese Güsse passiert, dass das sind dann thermische Stimulationen, die unser Körper bekommt. Und damit passiert Ähnliches wie beim Östrogen. Also es wird die Durchblutung gefördert. Es wird, die Zelle werden besser mit Nährstoffen versorgt, die Schlacke abtransportiert, Heilprozesse werden gefördert und das Immunsystem stimuliert. Das ist also kein Hormonersatz, aber es ist ein Stimulanzersatz. Und deshalb mit der Dauer dann auch hilfreich. Und die fünfte Säule, die Lebensordnung. Auch nicht zu vernachlässigen. Wir Menschen sind von Gott her in eine Ordnung gesetzt, in die Schöpfungsordnung. Wir Menschen brauchen einfach einen Rahmen. Wir brauchen ein Ordnungssystem, wo wir unser Leben drin gestalten. Sonst im Chaos, da gerät nicht nur unsere Hormone, da gerät noch viel mehr durcheinander. Einen Rahmen, in dem es sich hilfreich lässt. Soweit jetzt erstmal hier die körperliche Seite. Da könnte man noch viel, viel länger drum machen. Und das sind jetzt sicherlich etliche Dinge, wo Sie sagen, oh, das ist mir, das will ich auch nicht wissen. Da reicht einfach der Rahmen nicht. Das ist schade, aber das ist so. Aber wir wollen ja auch heute Mittag die innere Zeit der Wechseljahre ins Visier nehmen, oder? Wechseljahre, es sind Wendezeiten. Da wendet sich was, da verändert sich was. Es ist Abschied, es ist Neubeginn. Und es ist oft das, was noch die viel größere Herausforderung ist, wie die körperliche Seite. Die erste Lebenshälfte, die haben wir doch jetzt gemeistert, so eigentlich, oder? Die Dame, sie sitzt hier nach ihrer Bergwanderung sozusagen oben. Wir haben schon viel erreicht. Viele unserer Ziele, viele unserer Wünsche, die wir als Mädel gehabt haben. Oder auch nicht. Aber etliches doch. Sozusagen der Höhepunkt unseres Lebens. Und das bringt irgendwo mit sich, dass wir unwillkürlich anfangen zu fragen, war das jetzt schon alles? Vielleicht sogar mehr als die Männer. Weil wir haben mehr Handlungsspielraum. Oft. Nicht immer. Es kommt auch darauf an, wie ich lebe, laufe und so weiter. Aber die Männer, für die, ja, im Allgemeinen, ich weiß, heute wandelt sich das auch, aber da ist doch so, dass sie sind in den Beruf gegangen und da sind sie durchmarschiert. Wir Frauen haben viel mehr Brüche zu verzeichnen. Also was mit Brüche meine ich auch, dass vielleicht man eben Kinder, man ist daheim geblieben, man hat die Eltern, war klar, die Tochter pflegt und so weiter. Also einfach Dinge, andere Erwartungen, mit denen die Männer konfrontiert werden. Und jetzt sitzen wir da oben und überlegen, ja, war das jetzt schon alles? Wir spüren, die verbleibende Zeit irgendwie ist angezählt. Und damit wird die Zeit auch kostbarer. Und der Wunsch, diese Zeit, die wir jetzt ja noch haben, die nicht zu vergeuden, bitteschön, sondern sie zu genießen, zu investieren und sinnvoll zu nutzen. Ein Freund von uns, der hat zu seinem 62. Geburtstag, sagt er zu mir, ist jetzt schon eine Weile her, jetzt ist er schon Ende 60, da sagt er zu mir, ich habe jetzt keine Zeit mehr, schlechten Wein zu trinken. Und ich denke, aha, okay, ja, aber da kam was durch. Gell? So dieses, jetzt mache ich das, was ich will. Ja? Manches muss einfach nicht mehr sein. Das ist so diese Zeit, wo wir spüren, wo so ein Blick kommt, wo man zurückschaut und überlegt, ja, muss ich vielleicht jetzt auch was loslassen? Wie sieht es denn aus mit meinen Lebensträumen? Es gibt ja auch etliche, die noch nicht erreicht sind, oder? Also, mir hat neulich ganz liebe Bekannte, die ist jetzt 47 und sie musste vor, ich glaube, 15 Jahren war das durch eine Scheidung durch. Und dann hat sie gesagt: Weißt du, jetzt, ich glaube nicht, dass das jetzt mit Familie noch was wird, aber ich hätte mir unendlich gewünscht, eigene Kinder und eine Familie. Vielleicht klappt es nur mit meinem Mann, aber mit eigenen Kindern wohl nicht mehr. Und das war so ein richtiger Schmerz, so dieses, da ist was, ein Traum, den muss ich jetzt loslassen, weil da scheint die Zeit nicht nur angezählt, sondern abgezählt zu sein. Das beinhaltet auch diese Zeit und das macht es einfach auch schwer. Es ist die Zeit der Lebensinventur. Und es lohnt sich mal, sich zu fragen, wie ist denn meine Wanderung bisher verlaufen? Was für eine Frau bin ich eigentlich dabei geworden? Und welche Prioritäten habe ich bisher gesetzt? Welche will ich neu sortieren? Was muss ich loslassen? Für was lohnt sich eigentlich noch der Einsatz? Und was will ich nicht mehr? Was ist für mich schlechter Wein, wo jetzt nicht mehr sein muss? Wo will ich eigentlich ankommen? Will ich was korrigieren? Es ist so die Zeit, nicht nur vom Abschied, deswegen auch Wendezeit, ja, mir gucke zurück, aber nicht der Blick in der Vergangenheit haften lasse, sondern sich dann Richtung Zukunft drehe. So wie die Dame hier, sie nimmt sowas in den Blick. Wo kann es denn hingehen? Vorausblicken. Denn es kommt auch ganz schön viel Neues auf uns jetzt zu. Also, nur mal so, um Ihnen eine Idee zu geben, was hier so alles kommen könnte. Ich meine, das wissen Sie wahrscheinlich eh selber. Wenn Sie Kinder haben, dann werden Sie irgendwann mit Schwiegerkindern. Oder auch nicht. Aber sagen wir mal, viele werden mit Schwiegerkindern konfrontiert. Und das ist spannend. Weil da kommt mal wieder was ganz Neues rein. Und man darf nicht nur hier in der zweiten Reihe abtreten, das waren wir ja dann sowieso schon, gell? Aber, sondern in die, was weiß ich, wie viele Reihe jetzt plötzlich. Ups. Oder Enkelkinder. Also, das ist auch eine ganz neue Rolle. Kann ich Ihnen sagen, das kann echt eine Herausforderung sein. Ich liebe meine Enkelkinder, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich war 48, als ich erfuhr, dass ich Omi werde. 49 dann, als ich Oma geworden bin. Und dann so dieses Oma, stellen Sie sich vor, jetzt sagt man zu Ihnen Oma. Aber ich habe 46, ja. Also das ist schon erstmal. Ja, der Blick sagt mir, wie es mir aussieht, weil mein erster Gedanke war, okay, Oma, Inbegriff von alt, dritte Zähne, graue Haare, Kittelschürze. Also so habe ich mir halt meine Oma in Erinnerung gehabt. Und plötzlich sagt jemand Oma, also da kommt man in eine Schublade rein, wo man erst einmal, also ich hatte erst mal das Gefühl, weil es jetzt auch wieder, wie da mich so wiederfinde, eine neue Rolle. Meine große Enkelin, die hatte mit dem Rede, also ja, die ist jetzt 3 und die hat mit, ich wollte sowieso nicht Oma heißen, sondern Omi. Das erschien mir ein bisschen spritziger, ein bisschen festiger, ein bisschen jugendlicher. Das war meine ureigene Oma-Revolution, dass ich gedacht habe, so, dann muss ich wenigstens die Rolle für mich neu besetzen. Und jetzt konnte ich nicht Omi sagen, auch nicht Oma. Und dann hat sie immer nur gesagt, Mi. Und so nennt die mich heute. Und ich finde es gut. Ja, also neue Rolle. Oder auch, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, der Mann, die Kinder gehen, der Mann bleibt. Hoffentlich ist auch nicht gesagt, gell? Also, das wünschen wir uns von ganzem Herzen, muss ich gleich klarstellen. Aber plötzlich haben wir richtig Zeit miteinander. Und wissen manchmal gar nicht mehr, was wir miteinander schwätzen sollen. So viel Zeit haben wir. Also, ja, das ist auch neu irgendwie. Das waren jetzt aber alles Dinge, die betreffen Frauen, die Kinder haben. Es gibt aber auch durchaus neue Rollen, die zu besetzen sind. Oder ja, das hängt jetzt nicht von Kindern ab. Dieses, wenn die Eltern plötzlich nicht mehr die Elternrolle haben, also nicht mehr die sind, wo sich um uns kümmert, sich um uns sorgt und fürsorglich sind, sondern wir plötzlich in einen Rollenwechsel kommen und unsere Eltern so wie Art unsere Kinder werden. Dass wir uns kümmern müssen, sie versorgen müssen. Und wir uns die Gedanken drum machen, Mensch, was können wir da machen? Das ist auch etwas, wo man echt erstmal reinfinden muss. Das ist gar nicht so leicht, die eigenen Eltern zu versorgen. Ein Kind wickeln ist was anderes, wie die Mutter oder der Vater zu wickeln. Bringt einen echt in eine ganz seltsame Gefühlswirrwarr, wo man für sich echt erstmal sortieren muss. Die Eltern auch. Für die ist es genauso schwer. Oder noch schwerer wahrscheinlich. Schwerer. Ich glaube auch, es ist schwerer. Ja, ich ahne es. Oder auch, plötzlich sind wir also nicht mehr, also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber Jungsenioren 55 plus. Ganz ehrlich, fühlen Sie sich so, Jungsenior? Also, ich finde es eine Frechheit. Tut mir leid. Gut, ich habe nur 3 Jahre. Okay, aber 3 Jahre. Ich glaube nicht, dass mir 3 Jahre anders geht. Ich glaube, das ist die Werbung, die dahinter steckt, weil ich finde eigentlich, wenn ich uns so angucke, also ich bitte, wir sind doch hier noch ganz gut, so jugendlich, oder? Gell? Ja. Also, das ist auch was. Plötzlich rutscht man in die Klasse der Jungsenioren oder wird neigrutscht. Also, ja, neue Rollen, mit denen wir uns irgendwie hier anfreunden und antasten müssen. Also kommt etliches Neues auf uns zu und auch die Frage wirft sich damit auf, wozu leben wir eigentlich? Was ist denn? Was kann ich denn vielleicht noch auf den Weg bringen? Habe ich ein Ziel, wo ich ankommen möchte? Weil das Leben ist ein Ergebnis von vielen getroffenen und nicht getroffenen Entscheidungen. Lasse ich so laufen? Oder gibt es vielleicht was, wo ich jetzt noch die Zeit habe, zu verändern? Und die Frage nach dem Ziel, wenn wir die uns jetzt nicht stellen, wann denn dann? Manches wird vielleicht auch jetzt ganz neu möglich, was früher gar nicht möglich war. Vielleicht durch die enge Taktung des Familienalltags oder durch dieses wahnsinnige Eingespanntsein, weil Karriere doch ein sehr oder der Beruf sehr gefordert hat und langsam vielleicht jüngere Kollegen nachkommen, wo und man da ein bisschen gelassener wird. Oder auch innere Dinge, die es verhindert haben, dass Dinge möglich waren. Weil eins finde ich auch schön am Älterwerden, man wird irgendwo gelassener. Ja, wir sind nicht mehr so abhängig. Es macht sich auch innerlich irgendwie eine neue Freiheit breit oder eine andere Freiheit, weil wir nicht mehr so sehr von der Gunst und Meinung anderer abhängig sind und irgendwie auch widerstandsfähiger geworden sind durchs Leben. Wir haben gelernt, unsere Frau zu stehen, einen längeren Atem entwickelt, sind Krise erprobt und haben eine weitere Perspektive entwickelt. Kein Wunder. Denn mit jedem Lebensjahr, das wir älter werden, ist ja auch unser Lebenshaus, wird sozusagen ein Stockwerk höher. Und umso höher das Lebenshaus ist, umso eine weitere Perspektive tut sich ja auch auf. Gell? Ein anderer Horizont, ein weiterer Horizont. Was für tolle Voraussetzungen. Wo vielleicht tatsächlich jetzt eher was möglich ist, wie das noch früher war, wo man noch gedacht hat, ach du liebe Zeit, was denkt ihr denn auch da? Das kann ich ja nicht machen und viele Einwände, innere, eingehalten haben. Schauen Sie mal in die Bibel. Das ist echt auch total spannend, wenn man da mal die Menschen anguckt. Und da, die ist voll von Geschichten mit Neuanfängen im höheren Lebensalter, also 50 plus, ist da nie ein Argument, um es langsam auslaufen zu lassen. Das sind wir in guter Gesellschaft mit Abraham, Sarah, Josua, Kaleb, Elisabeth, Zacharias und was weiß ich, noch viel mehr, die allesamt im Jungseniorenalter, 55 plus, oder vielmehr, sagen wir mal besser, weit darüber hinaus waret. Also, es lohnt sich mal zu fragen, wofür sollte ich meine Zeit investieren und wofür nicht? Wofür bin ich denn auf dieser Erde? Welche Aufgabe empfinde ich als sinnstiftend und zutiefst befriedigend? Und welchen Weg sollte ich einschlagen oder will ich einschlagen? Wo soll mein Ziel hingehen? Ist nochmal so eine weiche Stellung, die in dieser Zeit passiert. Die Möglichkeit zur Kurskorrektur. Und wie gesagt, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Ich weiß, dass manchmal Lebensumstände anders sind, weil das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, da braucht man ja irgendwo oder meint, man braucht das Gefühl, dass man agieren kann. Gell? Dass man aktiv werden kann. Aber manchmal ist es ja doch eher auch so, dass man das Gefühl hat, ich muss ja immer nur reagieren. Ich muss ja immer nur, ich kann ja gar nicht agieren. Also, dass wir das Gefühl haben, wir haben kein, oder dass wir einfach auch keinen Einfluss auf unsere Lebensumstände haben. Aber wir haben Einfluss darauf, wie wollen wir damit umgehen? Also, wie wollen wir denn an unserem Ziel ankommen? Welche Frau wollen wir da sein? Und ich möchte Ihnen jetzt am Ende noch, wir haben noch ein knappes Viertelstündchen, bevor es Kaffee gibt, möchte Ihnen am Ende noch eine Frau vorstellen. Wir haben es heute Morgen von Überlebensgeschichte gehabt. Können Sie sich erinnern, wo es um Überleben ging? Die Frau mit ihrem Telegramm hat überlebt. Ich möchte Ihnen noch am Schluss eine Frau vorstellen, die auch überlebt hat. Als einzige von ihrer Familie. In jungen Jahren verließ diese Frau mit ihrem Mann und ihren Söhnen das Land, die Platzanweisung, die Gott ihr und ihrem Volk gegeben hat. Wo Gott gesagt hat, ich versorge euch, mein Volk versorge ich in diesem Land. Und dann sind die beiden mit ihren Söhnen auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Ja, okay, es war eine Hungersnot in Israel, aber Gott hat nicht gesagt, sie sollen gehen, sondern sie sind eigentlich auf eigene Faust. Die Geschichte hat vor 3100 Jahren gespielt. Und die Frau, Sie ahnen es vielleicht manche, Naomi, ist die Frau, die da dann in der Mitte ihres Lebens echt vor dem Nichts stand. Sie haben sich eine neue Existenz aufgebaut, ihnen ging es eigentlich gut in diesem Land. Aber dann ist die erste Katastrophe reingebrochen in das Leben dieser Frau. Ihr Mann ist gestorben. Aber sie hatte noch zwei Söhne. Und diese Söhne, die haben zwei junge moabitische Frauen geheiratet. Und Naomi in ihrem Leben hat Gott immer eine Rolle gespielt, auch wenn sie diesen Platz, der eigentlich ihr angewiesen war, eigentlich nicht ausgefüllt hat und woanders ihr Leben verbracht hat. Und ich denke, wir in der Lebensmitte, vielleicht haben wir auch manchmal so eine Lebensbilanz, dass man sagt, oh Mann, Mist, ich hätte es anders machen sollen. Das war vielleicht nicht das, was jetzt Gott gewollt hat. Naomi hat außerhalb von ihrem Platz trotzdem ihre Schwiegertöchter vom lebendigen Gott erzählt. Denn die waren Heidinnen. Also die hatten einen anderen Glauben. Sie haben an Chemosh, das war ein Götze, wo auch Kinderopfer und so weiter üblich waren, eigentlich geglaubt. Und die waren echt angesprochen von dem Glaube ihrer Schwiegermutter und ihrer Schwiegerfamilie und haben diesen Glaube angenommen. Und dann, bald schon nach der Hochzeit, noch bevor die beide junge Frauen schwanger werden konnten, die nächste Katastrophe, ihre Söhne. Beide gestorben. Und dann stand sie da, wahrscheinlich irgendwo in unserem Alter, und ihr Leben, das sie bisher gelebt hat, ein Scherbehaufen. Nämlich viel da. Wo war ihr Frucht? Nichts mehr sichtbar. Das, was sie noch hatte, ihre zwei Schwiegertöchter, da muss ich sagen, trotz allem, sie ist wirklich eine gereifte Frau gewesen, weil sie war nicht selbstsüchtig. Sie hat zu ihren Schwiegertöchtern gesagt, geht heim zu euren Eltern und heiratet nochmal. Und ich denke, wow, Hut ab, ehrlich. Ich habe inzwischen auch ja drei Schwiegerkinder. Und wenn ich denke, eins von meinen Kindern würde sterben und dann wird der Platz meines Kindes durch einen anderen Ehepartner ausgefüllt, das ist, das fühlt sich erstmal wie Verrat an, dem Schwiegerkind sowas zu empfehlen, oder? Naomi hat es getan. Sie hatte wirklich, sie war selbstlos. Eine Schwiegertochter hat es gemacht, die ist gegangen, von der weiß man nichts mehr, aber die andere Schwiegertochter, die hat gesagt, ne, nichts da. Ich gehe mit dir mit. Dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk, es koste, was es wolle, mich kriegst du nicht mehr los. Also, macht Hoffnung, oder? Und Schwiegermütter von Schwiegertöchter, kann es auch geben, so. Ruth und Naomi sind zurück. Naomi hat sich zurückbesonnen. Sie hat auch Lebensinventur gemacht, doch was sie gesehen hat, das war wirklich nicht gerade das, was, das war keine Inventur, wo, wenn man zurückguckt und sich freut und denkt, ach schön. Nee, es war, ihr Leben ist versandet. Und sie hat beschlossen, zurück zu ihrer Wurzel zu gehen, back to the roots, nach Bethlehem. Da kam sie her. Wissen Sie, was Bethlehem heißt, übersetzt? Haus des Brotes, ja. Das ist, also, wenn man sich dann mal vorstellt, dass 1100 Jahre später der von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens, Jesus Christus, im Haus des Brotes, dass da das lebendige Brot geboren ist. Wahnsinn, dieser Zusammenhang, oder? Da ging sie zurück an ihren Platz. Aber wie kam sie zurück? Als die Leute wahrscheinlich in der vorgehaltenen Hand gesagt haben, oh, ist das mit Naomi? Dann hat sie gesagt, stopp, nennt mich nicht mehr Naomi. Naomi heißt die Liebliche. Ich bin eine andere Frau geworden. Nennt mich Mara. Mara heißt die Bittere. Und wir sehen auch, irgendwie, sie wollte wahrscheinlich auch nicht unter die Leute, weil ihre Schwiegertochter ging alleine dann los und die musste dir was essen, um hinter der Erntearbeiter, es war Ernte, her die Ehre zu lesen, dass sie was zu essen hattet. Und so dann ihren Lebensunterhalt verdienen konnte. Warum Naomi nicht mitging, wissen wir nicht. Vielleicht hatte sie einfach keine Lust auf dieses, wenn man doch gleich wisst, was passiert, wenn du auf eigene Faust losgehst. Hätte man dir sagen können. Und jetzt, wie kommst denn du zurück? Guck doch mal dein Leben an. Das hast du davon. Vielleicht hat sie dem sich entziehen wollen, wir wissen es nicht, man leset einfach nichts drüber. Ruth landete durch Zufall auf dem Feld des Boas. Zufall, wunderbares Wort, oder? Das ist das, was von oben her uns von Gott her zufällt, ohne dass wir das bewusst irgendwie hier forciert oder verdient hätten oder sonst was, sondern einfach aus freiem Stück, das nennen wir Gnade, aus Gottes Gnade in unser Leben hineinfällt und gut für uns ist. Dieser Boas hat ziemlich schnell ein Auge auf die junge, fleißige Ruth geworfen, die eine besondere Ausstrahlung hatte. Und hat dann sie unter seinen Schutz gestellt. Dass er mit Naomi verwandt ist, sehr eng verwandt, das hat ihre erst Naomi abends erzählt, als sie total erstaunt war und dachte, boah, okay, Gott scheint doch im Regiment zu sitzen. Wie kam das denn jetzt? Das ist echt Gnade. Eine wunderbare Liebesgeschichte nahm ihren Lauf und die Ruth wurde dann, also die haben geheiratet. Am Ende der Ernte lohnt sich zu lesen im Buch Ruth, ist echt ja, eine sehr inhaltsvolle Geschichte. Und dann wurde sie schwanger, bekam einen Sohn mit Namen Obed. Manche von Ihnen wissen vielleicht, dass er der Großvater von großen König David wurde. Und König David wiederum, er taucht in der Ahnenreihe von Jesus Christus auf. Er ist direkt verwandt. Also, was heißt direkt? Das sind ja über 1000 Jahre, ja, so um die 1000 Jahre dazwischen, zwischen König David und Jesus Christus. Aber er geht exakt auf die Linie zurück, der das Brot des Lebens ist, aus dem Haus des Brotes. Naomi befand sich plötzlich in einer ganz anderen Geschichte wieder. Dieser neugeborene Obed wurde ihrer in die Arme gelegt. Auch ein wunderbares Symbol, oder? Dieser Neugeborene, nochmal eine neue Aufgabe. Ein Baby. Ein Baby muss nicht aus Fleisch und Blut sein. Sie verstehen die Parallele? Eine neue Aufgabe mit Auswirkungen auf die Weltgeschichte. Gestern hat die Elke Werner einen Satz gesagt, ich glaube, den hat sie heute nicht gesagt, aber ich will ihn zitieren, weil der hat mich echt getroffen. Ich habe gedacht, wow, ja, das stimmt. Gestern hat sie gesagt, die Hand, die die Wiege bewegt, bewegt die Weltgeschichte. Und das ist so eine Geschichte. Da wurde was, sie war plötzlich mitten in einer Segensgeschichte drin, die Naomi, und wurde da Teil davon, in Gottes Heilsplan mit uns Menschen. Sie durfte seine Erzieherin sein, können wir da nachlesen. Sie sollte sich um ihn kümmern, ihn aufs Leben vorbereiten. Und damit wurde ihr Leben, das wo so versandet war, wo alles abgestorben war, nochmal ganz neu fruchtbar. Und eine Frucht, die noch heute sichtbar ist in der Weltgeschichte, wo wir noch Anteil davon haben. Macht das nicht Hoffnung? Und in diesem Sinne, da möchte ich Sie dazu einladen, einfach so einen Panoramablick auf Ihr Leben und die Chance zu nutzen, Bilanz zu ziehen und nicht davor zurückzuschrecken, dass es eine Minusbilanz sein könnte, wie bei der Naomi. Weil dann ist es ist immer, jederzeit möglich, back to the roots, ins Land unseres Gottes, ins Haus des Brotes. Mit Gott an unserer Seite, da kann unser Leben noch mal ganz neu fruchtbar werden. Wie das dann konkret bei Ihnen aussieht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist dann Ihre Geschichte mit diesem lebendigen Gott. Und diese Geschichte Gottes mit seinen Menschen ist ja so verschieden, wie wir Menschen verschieden sind. Aber wenn wir zurückgehen ins Haus des Brotes, zu dem, der sagt, ich bin das Brot des Lebens und unseren Lebenshunger von ihm stillen lasset, dann kann ja noch mal wirklich was ganz, ja, was ganz Neues auch passieren. Und ich möchte schließen mit einem Psalm, Vers auch aus der Bibel. Da geht es auch um den Baum, wenn man es heute Morgen schon von der Bäume hatte. Ich habe keine Ahnung gehabt, was die Elke Werner predigt, als ich das vorbereitet habe. Und dachte dann, oh ja, das ist auch nochmal ein Baum. Psalm 92, 14 und 15, da wird uns nämlich was versprochen, eine neue Fruchtbarkeit. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Wow, was für ein Versprechen, oder? Toller Vers für die Wechseljahre und darüber hinaus. Weil was soll uns bitte schön hier noch diese Wechseljahre anhaben? Es gibt eine Fruchtbarkeit jenseits des Zusammenspiels von Östrogen und Progesteron. Unter diesen Voraussetzungen, da stehen die Zeichen in unserem Leben jenseits der 50 nicht auf Verblühen, Altbacke, verbraucht und abgestorben, sondern wenn wir in Gott verwurzelt sind, unsere Kraft aus der Beziehung zu ihm holen, von seinem Wort ernähre, da die Wurzeln tief treibt, dann ist uns doch hier versprochen, wir werden blühen, fruchtbar und frisch sein. Und in diesem Sinne haben die Wechseljahre wahrhaftes Potenzial, oder? Ich sag Ihnen, wow, gehen wir doch durch, oder? Weil da sind wir keine Verlierer, wir sind Gewinnerinnen. Wendezeit, Abschied ja, aber zu einem neuen, fruchtbaren Neubeginn. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt eine gute Kaffeedurst.